Herzlich willkommen bei den Humming Bees, der Podcast für interessierte und engagierte Frauen auf, im und um das Land. Humming Bees, das sind wir Landfrauen mit dem Markenzeichen der Biene. Unsere Eigenschaften? Improvisieren, flexibel sein, Verantwortung übernehmen. Wir sind viele mit ebenso bunten Lebensentwürfen. In regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
Die Sommerferien sind zu Ende und damit auch die Sommerpause der Landfrauen. Viele von euch blicken vielleicht auf spannende Reiseerlebnisse zurück. Andere freuen sich noch auf den bevorstehenden Urlaub im berühmten Spätsommer. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Uli Brücker, Präsidiumsmitglied im Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband und Bezirksvorsitzende Münsterland. Und Uli hat in diesem Jahr, allerdings schon im Februar, eine ganz besondere Reise gemacht, und zwar nach Indien. Und damit euch allen und dir ganz besonders, liebe Uli, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Humming Bees. Ich bin Heidrun Diekmann und möchte in der kommenden halben Stunde mit dir in den Erinnerungen zu diesen ganz besonderen Eindrücken und Erlebnissen schwelgen. Uli, was waren denn deine ersten Eindrücke in den ersten Stunden, als du in Delhi gelandet bist? Was hat dich am meisten überrascht oder berührt?
Ja, hallo Heidrun. Danke erstmal, dass ich hier dabei sein darf und über meine Erlebnisse in Indien sprechen darf. Meine ersten Eindrücke in Indien gelandet, habe ich gedacht, oh je, ist doch wohl eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Welt wie zu Hause. Nicht ganz so sauber alles. Und dann habe ich gedacht, ja, mal kommen, was auf mich zukommt, mal gucken. Und die Reisegruppe, der ich mich angeschlossen habe, die war sofort aufgeschlossen und ich fühlte mich sofort wohl und habe gedacht, ja, mal schauen, was so kommt.
Und du bist tatsächlich, hast dich ganz alleine zu dieser Reise angemeldet. Also du bist nicht mit deinem Mann oder einer Freundin gefahren, sondern hast dich ganz alleine entschieden, diese Reise zu machen. Was hat dich daran so interessiert und was war deine Motivation zu sagen, jo, ich mache das?
Ja, die Reise, ursprünglich hatten wir die zusammen geplant. Mein Mann und ich wollten die zusammen antreten, aber leider konnte er aus diversen Gründen nicht mitfahren. Und für mich stand einfach der Entschluss fest, nach Indien zu fahren, denn wir haben im Ort zwei Pasteure, die aus Indien kommen und die bieten schon öfter so Reisen an. Und da hatte ich schon mal bei einer Bekannten die Fotos und Eindrücke. Ich habe gedacht, boah, Mensch, das interessiert dich auch, da möchtest du unbedingt hinfahren. Und für mich stand fest, wenn er auch nicht mitfährt, ich fahre alleine durch meine Arbeiten bei den Landfrauen, kenne ich das ja schon, alleine unterwegs zu sein. Und das gibt mir auch die Chance, offen auf Menschen zuzugehen und neue Menschen kennenzulernen. Und so war es. Auch die Gruppe war super perfekt. Und weil ich das einfach so fasziniert habe, habe ich gedacht, ja, da fährst du hin, auch alleine.
Also war das Interesse an Indien sowieso schon vorhanden und du hast dann von dieser Reise gehört oder gelesen. Also ich weiß noch, dass Conny uns die allen geschickt hat und dann hast du gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Was waren denn so deine Erwartungen? Mit welchen Vorstellungen bist du nach Indien geflogen?
Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es jetzt hier so angebracht ist. Die Reise von den Pasteuren fand ich jetzt nicht so toll, weil ich habe gedacht, ach nee, so für die Kirche und hier und da brauchst du auch nicht. Und die Reise von Conny habe ich mir durchgelesen und habe dann auch mit dem gesprochen, der die aufgegeben hat, die Reise von dem VfL Hessen. Habe mir das genau durchgelesen und da hat mich angesprochen, dass es auch Landwirtschaft kennengelernt wird. Und die Karl-Kübel-Stiftung hat da Projekte, die wurden auch besucht. Das hat mich auch interessiert. Da habe ich gedacht, ja, Landwirtschaft und nicht nur Tourismus, sondern alles rundum schauen, war zwar viel lange Reisen, weil die ja weit auseinander liegen, die ganzen Orte und die Projekte, aber es hat sich gelohnt.
Also hatte diese Reise ein Thema. Es war nicht eine rein touristische Reise. Es war einmal eine im Grunde genommen Agrarexpedition. Ihr habt indische NGOs besucht. Ihr habt Frauenprojekte angesehen. Also im Grunde gab es viele Aspekte in dieser Reise. Kulturgeschichte, Frauenförderung und Landwirtschaft. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Die Landwirtschaft stand da auch hoch im Vordergrund, weil es ja halt über den VfL Hessen lief. Da waren viele aus der Landwirtschaft da. Und es wurden auch noch Präsente von dem VfL Hessen überreicht. Genau. Und das hat mich besonders angesprochen, dass man die Landwirtschaft und dann auch den Hintergrund der Frauen, wie die Frauen so in Indien leben, wurde auch thematisiert.
Nun fliegt man ja nicht nach Indien, ohne sich nicht bestimmte kulturelle Highlights anzusehen. An der Gandhi-Gedenkstätte, was war denn da so dein Eindruck? Welche Gedanken hattest du da? War das ergreifend für dich oder einfach nur ein touristisches Highlight, was man gesehen haben muss?
Ganz ehrlich, die Gedenkstätte war für mich einfach nur ein Highlight, was man gesehen haben muss. Für mich war der Taj Mahal besonders schön, berührend, die Kultur da. Und das Red Forest war auch für mich sehr schön. Wie gesagt, die beiden Sachen, die haben noch lange in meiner Erinnerung behalten werde.
Ihr habt eine indische NGO besucht, die gegen Kinderarmut kämpft und für Frauenförderung ist. Erzähl mal ein bisschen was über diese NGO in Dholpur, war das gerade, glaube ich, in Dholpur. Und welche Begegnungen, welche Eindrücke sind dir da ganz besonders in Erinnerung geblieben oder haben dich geprägt?
Ja, genau, das war in Dholpur ein Projekt. Und zwar wurde da nicht nur Kindergarten und Schule gebaut, sondern es ging da auch um die medizinische Versorgung. Und besonders beeindruckend fand ich, wie die Frauen mit ihren Mikrokrediten ihr Leben selbst in die Hand genommen haben. Sie haben sich eine Kuh gekauft und Milch verkauft und dadurch die Existenz aufgebaut. Andere Frauen haben mit dem Kredit sich sogar ein Geschäft eröffnet. Und das hat mir gezeigt, wie die Frauen die Zukunft aufbauen. Und da hat mich auch besonders die Frauen berührt. Und daher habe ich auch da zwei Frauen die Schleife verliehen. Die Schleife von dem deutschen, das UN-Jahr der Frau in der Landwirtschaft 2026. Und die waren auch sehr gerührt davon, diese Schleife zu bekommen. Ich habe denen dann auch den Hintergrund erklärt. Also die waren sehr berührt. Und das geht auch, die setzen sich auch für die Zwangsheirat ein. Die haben sogar einen Wahlboykott gemacht, weil ihre Forderungen nicht ernst genommen wurden. Selbst die Kinder lernen schon früh Gleichberechtigung und Wahlen, dass das wichtig ist. Und dass sie, genau, die stärken dadurch die Selbsthilfe der Dorfgemeinschaft durch diese Projekte.
Ja, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal ganz kurz die Schleife erklären. Das ist eine Awareness-Schleife des Deutschen Landfrauenverbandes zum UN-Jahr der Frauen in der Landwirtschaft, die allen verliehen wird. Das ist etwas ganz Besonderes. Die hat die Farben des UN-Jahres, was aber rein zufällig ist. Und das ist eine Schleife, die man sich anheftet und wodurch man darauf aufmerksam macht, dass man den Frauen in der Landwirtschaft weltweit verbunden ist. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Zeichen. Man kommt damit immer sehr schnell ins Gespräch, wenn man diese Schleife trägt. Nun hast du auch über Kinderarbeit gesprochen. Wenn wir hier hören ja auch immer viel von Kinderarbeit und dass wir uns nachhaltige Kleidung kaufen sollen, weil in Bangladesch viel mit Kinderarbeit hergestellt wird. Welche Eindrücke hast du über das Thema Kinderarbeit so für dich mitgenommen oder welche Erkenntnisse?
Über die Kinderarbeit habe ich jetzt selbst nicht so viel mitgenommen, aber wir haben durch die Projekte gelernt, dass es wichtig ist, die Projekte weiter zu fördern. Die Frauen, die da diese Mikrokredite bekommen haben, die sind unwahrscheinlich selbstständig geworden und lösen sich dauerhaft von dieser Abhängigkeit. Und auch die medizinische Versorgung. Wir haben auch ein anderes Projekt kennengelernt. Dort wurden Frauen aufgenommen, die ja von ihren Männern verlassen wurden oder von den Männern gegangen sind. Und auch AIDS ist da eine große Nummer, wo eine Frau dann AIDS hat und das Kind dann nicht weiß, wie es dann weitergeht, weil die Frau irgendwann nicht mehr arbeiten kann. Auch die Kinder werden mit aufgenommen und unterstützt. Also diese Projekte sind unwahrscheinlich wichtig, um die, ja, die Frauen weiterhin zu stärken und die Kinder auch zu stärken, dass die Kinder auch in eine Schule gehen können und die Bildung erfahren und ja, weiter gefördert werden. Es gibt auch Projekte, in denen man auch zum Beispiel Mädchen unterstützen könnte, zum Beispiel, die dann studieren möchte. Weil in Indien sind die Preise ja gar nicht so hoch. Zum Beispiel, wenn man ein Mädchen unterstützen möchte, würde das circa 2000 Euro im Jahr für einen kosten. Und das Mädchen würde dann die Unterstützung erhalten, um dann studieren zu können. Auch hatten die bei diesem einen Projekt ein Theaterstück aufgeführt, die Kinder, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Allein die Aufführung hat mir schon gezeigt, da war ein Mädchen, die wollte gerne zur Schule gehen und der Vater hat sich dagegen gesträubt, wie das so in Indien Sitte ist. Nein, du darfst nicht zur Schule gehen, du musst hier arbeiten und lernen. Und das Mädchen hat sich dann von der Familie losgelöst, ist studieren gegangen, hat wirklich Ärztin studiert Und wie es so will, ist der Vater krank geworden, schwer krank geworden. Und das Mädchen war die Ärztin, die dem Vater helfen sollte. Und die hat gesagt, nee, tue ich nicht. Dich werde ich nicht helfen. So konnte man das lesen aus dem Theaterspiel. Und da hat der Vater auf Knien vor ihr rumgebetet und gebettelt. Und dann hat er gesagt, er will auch nicht mehr, er will sich jetzt bessern und die Kinder halt erlauben, zur Schule zu gehen. Das fand ich schon sehr beeindruckend, dass die Kinder so lernen.
Ein sehr schönes Bild, was da vermittelt wird, dass man tatsächlich auch die Generation mitnehmen muss, der Männer mal wieder, die davon überzeugt werden muss, dass Bildung auch gerade für Frauen der einzige Weg aus der Armut heraus ist. Hat es irgendeine Geschäftsidee der Frauen gegeben, die dich besonders beeindruckt hat? Weil manchmal haben die ja so ganz innovative Ideen, die für uns eigentlich schon selbstverständlich sind.
Ja, eine Frau hat ein Geschäft gegründet und zwar, ich komme jetzt nicht so auf den Namen, Pampas heißen die, glaube ich, diese Fladen, die man dann in der Pfanne aufbackt mit Fett. Da, die Frau hat ein Geschäft aufgebaut, die hat jetzt schon, mittlerweile hat die 15 Angestellte und stellt diese Fladen her. Also das war für mich so beeindruckend, die saßen auf den Knie, haben die Fladen da getrocknet und dann eine Viertelstunde später waren die ja schon trocken, haben die wieder eingesammelt, dann haben die verpackt. Und diese Herzlichkeit da, die da war, die ist sofort angefangen und hat die Pfanne auf den Herd gestellt, hat Öl da reingetan und hat uns diese Fladen zum Probieren gegeben. Also diese Herzlichkeit, mit wenig kommen die aus, aber die sind trotzdem immer herzlich und freundlich. Man wird überall herzlich aufgenommen. Also das hat mich echt beeindruckt, wie die mit ihren Mikrokredite sich die Selbstständigkeit aufbauen und sogar ein Geschäft gründen.
Wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung eine andere als bei uns, oder? Meinst du, ist nicht so?
Doch, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Die erwarten einfach nicht so viel. Die erwarten einfach, dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und sich ihr Leben aufbauen können. Genau, wir haben viel zu hohe Erwartungshaltung. Das hat man auch gemerkt, auch in den Straßen. Und wenn man da auf dem Markt gewesen ist, das war alles sehr einfach. Man durfte auch immer sofort alles probieren. Und man wurde immer herzlich, auch auf dem Markt wurde man herzlich aufgenommen. Das war für mich echt beeindruckend, diese Herzlichkeit und diese Freundlichkeit, die man hier gar nicht so spürt.
Welche Beobachtungen hast du zur Rolle der Frauen in Indien gemacht?
Ja, zu der Rolle in Frauen, nicht in allen Orten ist die Frau, die Chancengleichheit bei den Frauen, ja, wie bei uns ja auch, aber da ist es doch etwas mehr. Die müssen noch echt kämpfen für Bildung und Gleichberechtigung und wie gesagt, in diesen Projekten konnte man das schon echt merken, dass die Frauen da sich gestärkt fühlen und dann auch die Dorfgemeinschaft weiterentwickeln und immer mehr Frauen mit ins Boot nehmen. Also ich glaube, wenn diese Projekte weiter gefördert werden, dass da immer mehr die Gleichberechtigung der Frau doch stärker wird. Aber wie gesagt, es ist da wirklich noch nicht so, die Frau ist doch da noch ein sehr untergeordnetes Glied in der Gruppe.
Nun ist das ja auch ein großes Ziel der Entwicklungszusammenarbeit, gerade auch für die deutsch-indische Entwicklungszusammenarbeit. Hat dir die Reise irgendwie etwas über die Wirkung deutscher Entwicklungszusammenarbeit gezeigt oder war das mehr hintergründig?
Ich kann nur sagen, da also in den Projekten kann ich sagen, dass die Deutschen da sehr herzlich aufgenommen werden und ja, dass sie froh sind, dass die da die Entwicklung haben. Und es gibt ja auch immer mehr, oder die Karl-Gübel-Stiftung möchte da auch hingehen, dass die Frauen auch in Deutschland aufgenommen werden und hier arbeiten können. Die suchen auch noch Vermittlungen, dass Frauen hier aufgenommen werden, dass sie hier wohnen können und leben können und sich eine Existenz hier aufbauen können und dann vielleicht hier eingegliedert werden und Geld dann nach Hause schicken können.
Mhm.
Wurde ich nämlich auch drauf angesprochen.
Nun bist du ja doch nicht ganz alleine gereist. Du hattest ja
eine
irische Begleitung mit. Erzähl uns doch mal von der Dame.
Ja, genau. Ich bin dadurch, dass ich Bezirksvorsitzende des Münsterlands bin und Delegierte bei den Landfrauen, bin ich Delegierte bei der Westfälisch-Lippischen Landjugend. Und die Westfälische-Lippische Landjugend hat ein Maskottchen, die Wilma. Das ist eine Stoffkuh. Und die Wilma, die wird dieses Jahr 10. Und dann Ja, wurde ich gefragt, ja, die Wilma könnte ja auch eigentlich mitgehen, aber du hast ja bestimmt keinen Platz für die Wilma. Und dann habe ich das so zu Hause erzählt und sagt mein Tochter, ach, die Wilma, die kannst du doch wohl mitnehmen. Ja, dann habe ich die Wilma mitgenommen, schön im Handgepäck, da war so ein Fach, da konnte die so rein. Und dann habe ich die Wilma mitgenommen. Schon sofort im Flug, bei der Stewardess ging es schon los. Oh, wer ist das denn? Und dann habe ich jedem das erklären müssen. Auch bei der Reisegruppe wurde die Wilma gut aufgenommen. Ich musste teilweise sogar zum Zimmer zurückgehen und die Wilma holen. Und ja, auch selbst bei manchen Projekten, wenn wir so eine Blumenkette kriegten, dann kriegte die Wilma auch eine Blumenkette. Also wie gesagt, das war echt grandios mit der Wilma. Und ja, genau, so habe ich die dann einfach mal mitgenommen.
Also ist, denke ich, auch gerade Wilma für viele so in Erinnerung geblieben und auch ein tolles Zeichen der deutsch-indischen Entwicklungszusammenarbeit. Ne? So kann man das sehen. Das,
ja.
Die ist bestimmt von den indischen Frauen und Kindern auch an manchen Stellen bestaunt worden, weil ich glaube, da ist es nicht so gang und gäbe, dass man so eine Stoffkuh mit sich umbringt.
Nee, genau.
Hast du überhaupt erlebt, dass Kinder da wirklich so spielen oder sind die sehr früh in das alltägliche Leben, in das Arbeiten mit eingebunden, gerade im agrarischen Bereich?
Ja, wie gesagt, bei den Projekten gibt es Kindergärten, da können die auch spielen und Schule lernen. Aber wenn man so außerhalb guckte, werden die Kinder doch sehr früh schon ans Arbeiten gebracht. Wenn es auch nur diese Straßenverkäufe sind, das waren auch sehr viele Kinder. Es wird ja an jeder Straßenecke irgendwelchen ja, Ramsch angeboten, Fächer und Bücher und Magneten und so. Und das waren sehr oft Kinder, die dann sehen mussten, dass sie die Sachen da an die Leute brachten. Also das war schon erschreckend. Ja. Und dann bei den landwirtschaftlichen Projekten waren die eigentlich nicht so. Da waren die wirklich, dass sie dann gefördert wurden, zur Schule gehen konnten. Da waren dann mehr die Erwachsenen und auch sogar Männer und Frauen, die da gearbeitet haben. Da war die Kinderarbeit nicht so. Aber wie gesagt, außerhalb war doch
also gerade im ländlichen Bereich und im städtischen Bereich, Kinder müssen frühzeitig sehen, dass sie zum Einkommen beitragen bzw. den Hunger lindern können. Und in diesen Projekten, da ist das Ziel schon ganz klar und da setzt man auf Bildung und Förderung und weiß, wenn man frühzeitig mit der Bildung anfängt, dann macht das auf jeden Fall Sinn und führt auf sich zum Erfolg. Nun hast du ja sehr viel erlebt in diesen, ich glaube, 17 Tagen. Ja, das war ja eine gute Mischung aus Kultur und Projekten. Gibt es irgendwie einen Moment, ein Erlebnis, was dich so emotional am stärksten bewegt hast, wo du öfter mal so dran gedacht hast im Nachgang dann oder wovon du vielleicht auch viel erzählt hast schon?
Also am meisten hat mich dieses Theaterstück der Kinder bewegt. Also das werde ich nie vergessen, wie die Emotionen darüber gebracht haben. Also mir standen teilweise die Tränen in den Augen, obwohl ich kein Wort verstanden habe. Aber wie gesagt, dieses Theaterstück, das bleibt mir lange noch hängen. Also ja, und diese Dankbarkeit, die haben, war auch so ein Teilnehmer in der Reisegruppe. Die machen so einen Spieleabend immer. Die kommen aus dem Osten. Da gibt es so, glaube ich, von dem Spieleverlag gibt es da auch immer so Spiele und die haben dann einen ganzen Koffer voll Spiele mitgebracht und die haben die Kinder dann bekommen und diese Dankbarkeit, die dann am Tag bringen, also so herzlich und so, also manches Mal haben mir echt die Tränen in den Augen gestanden, diese Demut und Dankbarkeit, die da haben, also die werde ich niemals vergessen. Das war echt berührend.
Also kann man sagen, dass ein Geschenk dann noch als ein Geschenk, als etwas Besonderes angesehen wird und nicht zur Selbstverständlichkeit gehört, so wie man das hier schon manchmal erlebt. Ja, das ist ja sicherlich auch etwas, was einen dann nachhaltig prägt und wo sich der Blick auf unser Leben dann doch ein bisschen so ändert, denke ich mal. Was sind so deine persönlichen Erkenntnisse aus der Reise? Also ich weiß, als ich damals in Uganda war, da hat sich mein Blick auf unser Leben und auf unsere Welt doch schon ein bisschen verändert. Also ich erinnere mich, dass ich am Anfang ja einfach auch nur dankbar war, in einer Demokratie leben zu dürfen und als Frau vor allem auch sagen zu können, was ich denke und dass man sich hier als Frau auch genauso entwickeln kann, zumindest in Anführungszeichen theoretisch. Und das habe ich ja da ganz anders erlebt. Wie war das für dich in Indien? Was war da so das, wo du gedacht hast, boah?
Ja, genau, so geht es mir auch. Die gleiche Erfahrung wie du kann ich auch nur bestätigen. Und was ich noch so mitgenommen habe, ist, der Müll ist da sehr hoch. Dieser Plastikmüll und diese Vermüllung ist immer noch sehr hoch, obwohl die jetzt auch schon Müllabfuhr und so mit einführen. Also für mich habe ich dann so mitgenommen, ich gucke schon immer genauer, was nehme ich, was kaufe ich. Also ich achte sehr viel jetzt drauf, nicht mehr so viel Müll zu produzieren, weil das fand ich schon sehr erschreckend. Und ich gehe auch schon wo manchmal hin und wenn ich was sehe, hebe ich auch sogar die Sachen auf. Ja.
Ja, also das muss ich natürlich auch sagen. Also wir haben hier ja schon ein Müllproblem, wenn hier in Westfalen die gelben Säcke abgeholt werden, dann denkt man ja schon, die Stadt, die Straßen sind ein bisschen verstandelt, wenn die dann eine Nacht oder einen Tag an der Straße liegen. Aber wenn man in diesen Ländern unterwegs ist und diesen Müll da sieht, boah, das bringt einen dann schon zum Nachdenken. Aber ich denke, da können wir als Einzelner was ändern, aber es muss sich auch gesamtpolitisch da was ändern zu unserem Gesamtverhalten.
Genau, das muss da auch so passieren.
Ja, wenn du diese Reise jetzt in drei Sätzen zusammenfassen müsstest, welche wären das? Oder auch in zwei oder einfach in drei Eindrücken, drei Worten, was immer dir jetzt beliebt.
Ja, diese Reise. Ich bin froh, dass ich diese Reise angetreten habe und auch alleine angetreten habe und dass ich diese tolle Gruppe kennengelernt habe mit den tollen Menschen. Man hat sofort am Flughafen schon sich umarmt und hat gesagt, oh ja, hallo und zusammen gesprochen. Und die Aufnahme überall, man wurde überall herzlich aufgenommen. Also mich hat das alles so fasziniert und diese Kultur, ja, ich bin einfach beeindruckt und ich kann es eigentlich gar nicht in so wenigen Worten fassen, weil die Reise hat mich echt total fasziniert.
Und du würdest also somit auch jedem empfehlen, mal über den Tellerrand zu gucken und so eine Reise zu machen, um wirklich mal zu sehen, wie gut es uns hier eigentlich geht in diesem Land.
Ja, genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und meine nächste Zielreise ist jetzt Nepal.
Na.
Genau.
Nun war der Deutsche Landfrauenverband ja auch über 10 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit sehr aktiv, wie ich eben schon erwähnt habe, in Uganda und in Ghana. Der Deutsche Landfrauenverband ist jetzt ausgestiegen, aber wir sind ja auch Mitglied in der Welthungerhilfe. Und unsere Landfrauen haben ja immer mal auf Kreislandfrauentagen oder zu anderen Gelegenheiten das Bedürfnis und die Möglichkeit, Spenden zu sammeln. Und darum haben wir als Deutscher Landfrauenverband jetzt ein Projekt ausgewählt, eben auch in Indien, das Projekt Green Colleges, das stärkt Frauen in Odisha. Die haben trotz ihrer zentralen Rolle in der Landwirtschaft eben kaum Zugang zu Ausbildung, Einkommen und Märkten. Und in ganz praxisnahen Lernzentren erwerben sie dort Wissen zu nachhaltiger Landwirtschaft, zu Tierhaltung, zur Verarbeitung und zur Vermarktung und eben das, was du ja auch schon erwähnt hast, durch lokale Netzwerke und durch digitale Beratung werden sie unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Und diese Fortbildung fördern dann dieses unternehmerische Handeln und Frauen können Produkte mit höherem Marktwert herstellen und sie können sie besser verkaufen. Und diese Frauen sollen sogenannte Ökopreneurinnen werden. Es sollen 2000 ausgebildet werden und 80.000 Kleinbäuerinnen sollen davon indirekt profitieren. Und dadurch wird dann die ganze Gemeinschaft nachhaltiger und selbstbestimmter. Und wir werden die Informationen zu diesem Projekt verlinken und da ist auch die Kontonummer zu finden, auch dann auf unserer Homepage, sodass wer uns jetzt zuhört und sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal was spenden und die Eindrücke, die Uli jetzt von Indien erzählt hat, da möchte ich gerne unterstützen, dass es diesen Frauen und Kindern besser geht, aber ich möchte auch, dass das Geld direkt dorthin geht, denen empfehlen wir dieses Projekt Green Colleges. Die Kontonummer findet ihr über den Link und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere Verband da spenden würde. Ja, Uli, dann danke ich dir und dann wünsche ich dir für die nächste Reise auch so eine angenehme Begleitung, besonders durch Wilma. Das hat sich ja jetzt gezeigt, wenn man so jemanden dabei hat, dann kommt man auch immer ins Gespräch, sowohl vor Ort mit den Akteurinnen als auch in der Gruppe.
Ja, danke Heidrun, dass ich dabei sein durfte. Ja, und ich bin gespannt auf meine nächste Reise, wie es da wird. Auch da hat die Karl-Kriebel-Stiftung Projekte. Mal schauen.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.